Ich nehme die Gelegenheit jetzt, auf Wiedersehen zu sagen. Das habe ich fast nie. Ich bin nicht gut beim Auf Wiedersehen, aber diesmal kann ich es alle gleichzeitig sagen. Es war ein Genuss für mich, auch hier zu sein, auch zu dienen am Wort. Und ich hoffe, dass der Herr gesprochen hat, irgendwo zwischendurch. Beten wir. Vater, du hast es möglich gemacht, dass wir hier sitzen. Du hast uns Leben gegeben, während wir nur deine Feinde waren. Wie wir voll waren mit Feindschaft gegen dir. Du hast uns Leben geschenkt und ich danke dir. Ich danke, dass wir begreifen, was wir bereits besitzen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich möchte jetzt reden über das, was wir alle schon haben. Nicht über etwas, was du noch dazu benötigst, sondern das, was du bereits besitzt. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Debitkarte und einer Kreditkarte. Eine Debitkarte schaut genau wie eine Kreditkarte aus, nur du darfst nur so lange Geld ausgeben, solange du Geld im Konto hast. Du kannst nicht ins Minus gehen, wenn es richtig eingestellt ist. Eine Kreditkarte kannst du Geld ausgeben und nachher sehr unter deinen Ausgaben leiden. Jesus hat eine Debitkarte für uns. Und zuerst habe ich gedacht, ich möchte das Bild machen, Jesus gibt jeder eine Debitkarte, wenn wir Christen werden. Und dann habe ich entschieden, nein, das entspricht nicht ganz die Wahrheit. Jesus ist unsere Debitkarte. Und es ist, als ob er sagt, pass auf, jetzt sind wir in einer Beziehung. Ich werde jede einzelne notwendige Rechnung bezahlen. Du musst aber zu mir kommen und mich bitten, mit dir zur Kasse zu gehen. Wir gehen gemeinsam zur Kasse und ich zahle. Aber jedes Mal, bevor er seine Karte in die Kasse hineinlegt und seine vier Zahlen eintippt, er stellt immer eine nette Frage. Wie viel hast du dabei? Na, heute habe ich 10 Euro. Ah, gib's her. Er sagt zu der Frau, zuerst die 10 Euro und dann zahle ich den Rest. Dann an anderen Tag werde ich klüger. Ich habe nichts dabei. Wie viel hast du heute dabei? Nichts. Wie viel hast du im Konto? 1500. Geh mal dein Konto aufheben. Plündern wir dein Konto. Vielleicht reicht es eh. Und manchmal reicht's. Und dann habe ich gedacht, mein Konto kann auch auf Null haben, ne? Und dann sagt er, ja, was ist mit deiner Frau? Was ist mit deinem Kind? Was ist mit deiner Arbeit? Was ist mit deinem Haus? Er zahlt. Aber wir dürfen nicht die Botschaft bekommen, wir müssen nichts geben. Aber die schöne Botschaft ist, wir besitzen heute in diesem Zimmer alles, was wir jemals bezahlen müssen. Weil er gleicht alles aus. Wir wollen reden über das, was wir bereits besitzen. Ich möchte ein paar Stellen im Kolosserbrief durchstreifen. Ich werde fast nur im Kolosserbrief bleiben. Kapitel 1, Vers 8. Noch eine Bitte. Ich benutze eine Übersetzung, die manchmal als Interpretation zu bezeichnen ist. Es kann schon vorkommen, dass ich ein Wort betone und du schaust im Urtext und sagst, es ist gar nicht da. Ich habe versucht, diese Worte auszufiltern, aber ich weiß nicht, ob es mir ganz gelungen ist. Aber die Prinzipien sind alle irgendwo zu finden, wenn nicht im Kolosserbrief. Kapitel 1, Vers 8. Durch ihn Christus oder Epaphras in diesem Fall, durch Epaphras haben wir von der Liebe erfahren, die der Heilige Geist euch geschenkt hat. Wir haben die Frage gestellt, was macht Jesus, was mache ich? Was ist sein Anteil, was ist mein Anteil? Und hier sagt er klar und deutlich, es ist uns klar, dass die Liebe, mit der ihr liebt, nicht von euch ist. Hier haben die Geschwister gelernt, anzuzapfen an der Liebe des Geistes, an seiner Liebe. Sie schöpfen aus der Kraft Gottes. Verse 9 bis 13. Deshalb hörten wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Das ist Gnade. Gott möchte nicht nur etwas in uns bewirken, er möchte, dass wir wissen, was das Ziel ist. Aber pass auf, hier steht nicht, was um die Ecke ist. Hier steht nicht, wo der Weg läuft. Hier steht das Ziel. Einsicht für das, was er bewirken möchte. Ich fürchte, wenn er uns Einsicht geben würde, wie er es bewirken möchte, könnten wir das nicht gut ertragen. Aber er gibt uns Einsicht für das, was er bewirken möchte. Und will euch mit Weisheit und Erkenntnis erfüllen. Dann werdet ihr, das sind wir, dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Ist es nicht schön, wenn ein Kind Freude zeigt? Sie können das viel besser ausdrücken als wir erfahrene Erwachsene. Und hier sehe ich einen Gott, der sagt, ich kann dich auch freuen wie ein Kind. Es gibt etwas, das ich liebe. Und das ist, wenn meine Frau sagt, du bist der Beste. Ich liebe dich über alle. Ich möchte nicht Zeit mit diesen Menschen im Moment verbringen. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte, dass wir zu zweit auf Urlaub fahren, ganz romantisch. Ich bin schon beim Reiseführer am nächsten Tag buchen. Egal, ob wir Geld haben, wenn sie will, dann fahren wir. Ist es uns bewusst, wie sehr Gott Leidenschaft für uns hat? Stell dir vor, wie du einmal Leidenschaft für jemanden gehabt hast oder hast. So hat Gott ein Verlangen für uns. Dafür hat er seinen Sohn geschickt. Dafür hat er sein Leben in uns hineingegeben. Dafür duldet er so viel Quatsch von uns, weil er so eine Leidenschaft hat für uns. Wenn du zu ihm kommst, um deine Sünden zu bekennen, dein Gedanken ist, tut mir leid. Ich glaube, sein erster Gedanke ist, ach, ist es so schön, dass er da ist. Ja, es schmerzt, das was er gemacht hat. Aber es ist so schön, dass er da ist. Es ist so schön, dass er das Gefühl hat, er kann zu mir kommen. Ich versuche es ihm zu beweisen, aber im Endeffekt ist es Glaube. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen. Er will über uns Freude haben. Mit allem, was er tut. Das ist auch das Schöne. Er hat nicht nur Freude, wenn wir am Sonntag singen. Er hat Freude am Montag und am Dienstag. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Und hier ist für mich eine wichtige Weisheit. Und das ist, du wirst an einer Mauer ankommen und anstoßen, ohne gehorchen. Es gibt einen Teil von der Beziehung mit Gott, die nicht weitergeht ohne Gehorchen. Und wenn wir gehorchen, dann geschieht etwas und dann sagen wir, ach, jetzt verstehe ich ihn besser. Jetzt kann ich ihm mehr vertrauen. Vers 16. Durch Christus hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Unser Schöpfer ist Christus. Im Hebräerbrief steht das noch deutlicher. Gott hat die Welt gemacht, aber durch Christus. Gott hat den Auftrag gegeben, aber Christus hat den Auftrag erfüllt. Und hier, wir sind für ihn geschaffen. Er hat uns aber gemacht, genau wie wir sind. Jeder von uns hat ein anderes Temperament. Jeder von uns bekommt verschiedene Gaben. Jeder von uns hat eine andere Vergangenheit mit seinen Freuden und Schmerzen. Aber eins bleibt uns gemeinsam. Wir sind für ihn geschaffen, damit er Freude hat. Damit er uns leidenschaftlich lieben kann. Durch ihn, durch Christus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Kennt er sich aus bei uns? Ja. Weiß er mit deiner Wie er mit deinen Schwächen umgeht? Ja. Vers 19. Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Hier ist Christus als Mensch auf der Erde und er besitzt die Fülle Gottes. Aber nicht nur Christus, sondern er sagt, aber jetzt, dass Christus in uns ist, besitzen wir die Fülle Gottes. Ich wiederhole, wo wir angefangen haben, wir reden über das, was wir bereits besitzen. Wir besitzen die Fülle Gottes. Und jetzt möchte ich kurz zu dieser Debitkarte zurückkommen. Stell dir vor, jemand drückt dir wirklich eine Debitkarte in der Hand und sagt, wenn du in einem Notfall bist, dann kannst du das benutzen, auf meinem Namen. Okay. Was ist ein Notfall? Wie teuer darf ein Notfall sein? Na, der erste Notfall ist, ich bin durstig. Ein Cola bei Walmart geht sich noch aus. Bin hungrig. Ein Essen. Wird das gehen? Ja, Computer hat es angenommen. Aber man weiß erst, wenn man probiert. Und stell dir vor, du kommst von einem Land, wo solche Karten mit 400 Euro begrenzt sind. Und den Rest deines Lebens tragst du diese Karte herum. Und du probierst nie mehr als 400 Euro aufzuheben. Und am Ende deines Lebens liegst du im Altersheim und da kannst nichts mehr kaufen. Und der Mann kommt noch einmal vorbei und sagt, du, kann ich die Karte wieder haben? Ich möchte es einem anderen geben. Kannst du eh nichts mehr ausgeben hier. Ja, bitte, gib ihm die Karte zurück. Dann sage ich, übrigens, wie viel hätte ich abheben können? Sagt er, die ist durch Bill Gates unterstützt. Da war keine Grenze gesetzt. Du hättest damit alles bezahlen können. So, er hatte die Fülle der Karte gehabt. So wie wir die Fülle Christus haben. Aber so wie dieser Mensch sich eingebildet hat, 400 Euro ist eh toll, wenn ich das jeden Tag abheben kann. Er hat nicht gekratzt an die Möglichkeiten, die er hatte. Und wenn die Bibel sagt, ihr habt die Fülle Christi, dürfen wir nicht eine kurze Analyse machen und sagen, die Fülle Christi ist nicht sehr großartig. Wir haben die Fülle Christi. Das bedeutet aber nicht, dass wir sie ausnützen, dass wir sie voll wirken lassen. Und Gott sagt öfters in seinem Wort, prüf mich, probier die Karte ab und zu, teste mich, schau, wie tief meine Taschen sind. Vers 20. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch Christus. Wenn du gegen Gott sündigst, wenn wir gegen Gott sündigen, es betrübt uns. Wir haben das Gefühl, die Beziehung ist etwas zerstört oder angeknackst. Lass uns nicht vergessen, wir haben die Versöhnung nicht beigebracht. Christus hat die Versöhnung beigebracht und an unseren Sünden ändert sich nichts an dieser Tatsache. Die Versöhnung kommt durch Christus. Und wenn wir kommen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Ich möchte umkehren. Sagt er einerseits, ja, ist richtig. Es ist richtig, dass du deine Sünden bekennst. Es ist richtig, dass du siehst, dass es nicht würdig ist. Aber lass uns eins klarstellen. Jesus, er macht alles möglich. Nicht, ob du sündigst oder nicht. Jesus ist die Grundlage für unser Vertrauen, für unser Vergeben und so weiter. Und dann macht Gott etwas, was ich glaube, besondere Bedeutung hatte für die Juden. Die Juden haben gewusst, ich kann in der Gegenwart Gottes nicht sein. Der hohe Priester hat gewusst, dass wir können in der Gegenwart Gottes nicht sein. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass die Juden ein Seil gebunden haben, um dieser hohe Priester, der einmal im Jahr hineingegangen ist, damit, wenn ihm etwas da drinnen passiert, das dem rausziehen können. Das ist nicht dumm, das ist verständlich. Aber was steht hier, in Vers 22? Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen. Wir haben in der Gegenwart Gottes als Menschen angefangen, Adam und Eva. Und jetzt holt er uns zurück. Aber er holt uns zurück. Nicht er gibt uns die Anleitung, wie wir dorthin kommen. Er holt uns. Und euch heilig, makellos vor sich hinzustellen. Heilig, tadellos, unverklagbar. Wir reden über das, was wir bereits besitzen. Das besitzen wir bereits. Wir sitzen hier als heilige Männer. Heilige Männer, die sünden, aber heilige Männer. Wir sitzen hier tadellos. Müssen wir nicht ihm anbeten dafür. Tadellos. Satan kann uns nicht mal im Moment anklagen. Wir können uns selber gut anklagen. Wir können ihm eine Liste schreiben. Aber Gott nimmt es nicht. Er sagt, ihr seid in meinen Augen tadellos. Wegen Christus aber. Und unverklagbar, stellt euch das vor. Das ist besser als tadellos. Unverklagbar, das geht für mich in die Zukunft. Er kann nicht einmal eine Anklage gegen euch bringen, auch wenn er Gründe hat, es zu tun. Und dann Vers 23 sagt er das, was uns so deutlich sein müsste, aber ihr müsst euch an Christus festhalten. Ja, warum müssen wir uns an Christus festhalten? Weil alles, was wir besitzen, im Zusammenhang mit Christus zu verstehen ist. Es muss uns klar sein, ohne Christus sind wir nichts. Ohne Christus stehen wir nur mit Fleisch da. und haben nichts anzubieten. Ungenügend. Vers 27. Christus lebt in euch. Diese Übersetzung sagt, er lebt in uns. Aber so ist es. Es ist nicht eine Anwesenheitspflicht. Er lebt, er arbeitet, er sorgt für uns. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, kommt der Geist und macht es fertig. Er spricht aus, was wir nicht können. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ein Prediger hat einmal besonders diesen Vers betont und hat immer wieder gesagt, deine einzige Hoffnung ist Christus in dir. Und er hat es 6 oder 7 Mal gesagt. In Abständen, aber immer wieder. Und da ist einer da gesessen und er ist rot geworden und man hat gesehen, dass er angefangen hat zu kochen. Und der Prediger hat gedacht, er mag nicht diesen Satz. Und das hat ihm echt Motivation gegeben, es noch öfters zu wiederholen. Und auf einmal lenkt der Mensch zurück und lächelt. Und nachher ist er zum Prediger gekommen und sagt, du hast eh gesehen. Das hat mir nicht gepasst, was du gesagt hast. Christus ist unsere Hoffnung, Christus ist unsere Hoffnung. Und sagt er, aber dann ist mir die Glühbirne aufgegangen. Ich habe erkannt, ich bin nicht meine Hoffnung, Christus ist meine Hoffnung. Und so ist es. Und ich weiß nicht, ob bei uns die Glühbirne aufgegangen ist oder nicht. Aber wenn nicht, dann sollen wir Gott um diese Sache, um eine Offenbarung bitten. Ich meine nicht eine neue Lehre. Ich meine zu begreifen, was wir schon haben. Und dann ist der nächste Vers logisch. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Weil er unser alles ist. Weil er alles für uns gemacht hat. Weil er unser Leben ist. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die in Christus vollkommen sind, oder die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel, und jetzt sind wir bei meinem Hauptvers, für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Ich habe vor ein paar Wochen eine 40 Meter lange Straße bauen müssen, 3,5 Meter breit, Kanal hineinlegen. Es hat angefangen mit einer Tiefe von 3 Metern und ist hinaufgegangen bis ungefähr 1 Meter hoch. Mein erster Versuch mit dieser Straße hatten wir noch nicht einen Bagger und wir müssen herausfinden, da ist ein Betonrohr in der Mitte gewesen. Wir wollten wissen, wie tief dieser Betonrohr ist, weil der Kanal müsste drüber. Und wir müssen ausrechnen, wie das alles laufen soll. Und wir haben mit einem Krampen gegraben. Wir haben geschätzt, wir müssen 1,30 Meter ungefähr graben. Und ich habe gedacht, naja, 1,30 Meter machen wir so ein kleines Loch, kein Problem. Bitte, wir waren zu viert. Lauter Bürohengste. Und nach einer Stunde sind wir alle da gesessen und wir hatten aber ein zusätzliches Problem. Versuch, ein Loch 1,5 Meter tief zu graben, so breit. Jeder, der sich auskennt, sagt, na, das Loch muss lang sein, damit man den Krampen noch schwingen kann. Und so ist es. Das Loch würde immer breiter und breiter und nicht tiefer und tiefer. Ich habe alle meine Kraft benutzt, die ich hatte. Und am Ende haben wir diesen Betonrohr gefunden auf 1,20 Meter. Und 2 Minuten haben wir es angeschaut, digital Foto gemacht und zugemacht wieder. Aber ich möchte euch klar machen, ich war K.O. Und das nach 2 Stunden. Und wir hatten 40 Meter vorzubereiten. Und 3 Meter tiefer, nicht 1,30 Meter. Dann habe ich mit Josef gesprochen. Am Schwarzen Leckhaus haben wir einen Mini-Bagger, Löffel-Bagger. Ja, das haben wir geholt. Na, mit welchem Genuss habe ich dann angefangen zu graben. Die ersten 2 Stunden haben nicht schön ausgeschaut, weil ich bin nie vorher auf einem Bagger gesessen. Aber Josef hat mir Anweisungen gegeben und er hat auch selber gegraben eine Weile. Ja, ich habe es gelernt. Aber das Komische ist, da habe ich auch 9 Stunden an einem Tag gegraben, aber ich war so müde, wie nach den 2 Stunden. Weil ich bin auch dauernd runtergesprungen, habe was geschaufelt oder irgendwas mit Rechen gemacht und so weiter. Ich war nach 9 Stunden so müde, wie nach 2 Stunden, aber da war ein Unterschied. Es ist viel mehr Arbeit gemacht worden. Viel mehr Arbeit gemacht worden. Aber dann hatte ich noch ein Problem. Der Bagger geht nur auf 2 Meter. Ich habe nicht gewusst, und ganz am Anfang, ich muss auf 3 Meter. Es ist einfach nicht gegangen. Ich habe gedacht, ach, das sind nur 5 oder 6 Meter, bis die Höhe wieder erreicht ist. Mache ich das mit der Hand. Ich bin wirklich in dem Loch gestanden. Jetzt waren wir schon auf 2 Meter. Das heißt, ich stehe wirklich in der Erde mit ein bisschen Angst, dass was einfallen könnte. Es ist dann tatsächlich geschehen bei einem anderen. Und ich grabe mit den Krampen wieder. 10 Zentimeter. Auf 1 Meter Länge habe ich geschafft. Dann habe ich gesehen, so geht es nicht weiter. Ich habe es nicht in mir, es zu verbringen. Angerufen. Ich brauche einen großen Bagger. Am besten mit Fahrer. Der ist gekommen eine Woche später. Der hat meine Arbeit angeschaut. 3,5 Tage habe ich gebaggert. Und hat gesagt, warum hast du das gemacht? Und um zu arbeiten, hat er 70% von meinen offenen Graben wieder zugeschüttet, damit er arbeiten konnte. Wir haben es in einem Tag erledigt. Und es wäre in einem Tag gewesen, ob ich 3,5 Tage gebaggert hätte oder nicht. Ich war aber nicht böse, dass ich 3,5 Tage gebaggert habe, aber ich habe irgendwo erkannt, auch das hatte ich nicht in mir. Ich dachte, ich kann es mit dem Bagger. Aber im Endeffekt war die Botschaft, na, du brauchst noch einen größeren Bagger. Und wenn wir darüber reden, auf die Kraft, aber noch etwas. An dem Tag, wo der Baggerfahrer da war, da haben wir 12 Stunden gearbeitet. Wir haben nur eine Pause gemacht zu essen, und sonst bin ich gestanden und habe gewerkt den ganzen Tag. Und da war ich erst K.O. Dann habe ich gedacht, das war früher nicht K.O. Da war ich fix und fertig. Aber schaut da, was für Arbeit geleistet worden ist an dem Tag. Nachher haben wir was anschauen können. Und so ist es bei uns in Christus, wenn wir sagen, ich lese den Vers noch einmal, Vers 29. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein. Sagt Paulus, ich habe meine ganze Kraft eingesetzt. Wann habe ich meine ganze Kraft eingesetzt bei diesem Straßenprojekt? Als ich den Baggerfirma angerufen habe und sagte, schick mir einen großen Bagger, Mitfahrer. Und dann habe ich tatkräftig meine ganze Energie drauf gewendet. Dann habe ich mit meiner ganzen Kraft gearbeitet. Aber 12 Stunden mit einem Krampen. Ich hätte sagen können, ich bin K.O. Ich habe alles gegeben. Aber dann kann ich nicht sagen, ich habe mit meiner ganzen Kraft gearbeitet, weil das stimmt nicht. Weil ein Teil von unserer Kraft ist zu wissen, wo wir zusätzliche Kräfte holen können. Und wenn er sagt, arbeite mit meiner Kraft, dann können wir nur sagen, das habe ich gemacht, wenn wir zur Quelle gehen und aus ihm schöpfen. Und das ist das, was ich hier lese. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse. die in mir wirkt. Hätte er sich nicht auf die mächtige Kraft von Christus verlassen, hätte er nicht sagen können, ich habe mit meiner ganzen Kraft gearbeitet. Kapitel 2, Vers 3. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Die sind alle da. Wir kennen die Tiefe nicht, wir kennen die Breite nicht, wir kennen die Höhe nicht. Aber eins kann ich sagen, in Christus ist alles, was wir benötigen. Und wenn wir unsere Sünden anschauen und überwinden, überlegen, bitte, lass uns da Hoffnung schöpfen und sagen, in ihm sind die Schätze. In ihm ist die Kraft. Es ist nicht eine Frage. Ich möchte jetzt einen einzigen Abstecher machen zu Römer Kapitel 4. Römer 4, Vers 17 bis 21. Die Stelle hier spricht über den Glauben von Abraham. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Ich schaue manchmal mein Leben an und ich sehe, da ist nichts da. Das, was Gott verlangt von mir, ist einfach nicht drinnen. Aber ich habe das Gefühl, da ist nur etwas Totes drinnen. Ich meine nicht über seinen Geist reden. Ich meine, wenn wir über eine Sünde besprechen oder irgendeine Gabe, die uns total fehlt. Bei mir fehlt die Barmherzigkeit. Ich war einfach nicht da, wie er es ausgeteilt hat. Und meine Frau kann das bestätigen, wenn jemand sie fragt. Ich kann euch Beispiele geben, aber das ist nicht notwendig, glaubt mir. Ihr habt keine Barmherzigkeit. Ich kann jemand bluten sehen und einfach sagen, weine nicht, wirst du mir schon überleben. Aber als Christ sagt Gott Barmherzigkeit. Und dann schaue ich hinein und sage, ist nicht da. Aber hier steht, er ruft ins Dasein, was vorher nicht war. Und ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt, Situationen, wo Menschen Schmerzen hatten. Und ich habe gedacht, sie erwarten von mir Trost. Ich habe nichts zu geben. Aber Christus in mir hat viel Barmherzigkeit. Und ich habe ihm gebetet, sagt, Herr, bitte, gib mir einen Teil von dem, was in dir ist. Lass das herauskommen. Ich weiß, dass es nicht in mir ist, aber ich weiß, dass es in dir ist. Und er hat es gemacht. Wir waren auf einem Seminar und ich habe ein paar Leute trösten dürfen. Und die sind nachher zu meiner Frau. Die geht meistens nicht mit, aber dieses Mal war sie dabei und sie haben gesagt, dein Mann ist so barmherzig. Ich habe gesagt, mein Mann ist nicht barmherzig. Ich sage, wenn du Barmherzigkeit gespürt hast, hast du Christus in ihm gespürt, aber nicht mein Mann. Aber ich weiß, dass das stimmt. Und wenn wir in uns selber etwas suchen und wir sagen, ist nicht dort. Und bitte denk an dieser Stelle. Das war Abraham seine Einstellung, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was nicht war. Stört Gott nicht, ob es schon vorhanden ist oder nicht. Er kann einen Kuchen backen ohne Zutaten. Er muss nicht Mehl und Zucker vorher haben. Und wenn wir weiterlesen, als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Wenn Gott uns Sieg über Sünde verspricht, manchmal scheint es uns eine hoffnungslose Situation. Aber bevor der Sieg eintrifft, können wir Gott loben und ehren und preisen, wenn wir sagen, ich habe Hoffnung, wenn es hoffnungslos erscheint. Ich glaube, du wirst diese Sünde in mir überwinden, und ich glaube das, bevor es geschieht, während ich noch drinnen stecke. Damit kriegt er Ehre. Ein Halleluja vorher ist besser als 10 Hallelujas nachher. Deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne, wurde ihm versprochen. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden. Das ist schon ein hoffnungsloser Fall. Und es soll uns bewusst sein, Gott hat ihm etwas versprochen. Für Abraham war das fix. Es wird geschehen, es ist, als ob es schon geschehen ist. Aber er hat 25 Jahre darauf gewartet. Vielleicht möchten wir totale Freiheit haben von einer Versuchung. Also einfach diese Versuchung soll mich kalt lassen. Das wäre mein Wunsch. Vielleicht müssen wir auch 25 Jahre mit der Versuchung leben. 25 Jahre täglich Gott bitten, uns zu helfen mit dem Widerstand und mit dem Kampf. Aber er hat einen Sieg versprochen. Können wir glauben, wenn alles scheint tot zu sein? Können wir glauben, wenn die Situation hoffnungslos ausschaut? Das ist das Leben, das er will. Kolosser 2, Verse 6 bis 7. Wie ihr nun Christus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Lebt mit ihm. Gib ihm Platz. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Ich weiß, dieses Bild von Schöpfen ist nicht dort, aber ich finde es sehr gut. Schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen. Und in der Wahrheit, in der unterwiesen wurde, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Und unser Leben kann jetzt schon überfließen mit Dankbarkeit für das, was er versprochen hat und noch nicht vollbracht hat. Warum nicht? Das ist das, wofür Abraham so sehr gelobt hat. Kapitel 2, Vers 9 haben wir schon erwähnt. In Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Ich möchte nur kurz wiederholen, wenn wir alles schon haben, wieso erleben wir nicht immer diese Fülle? Das soll ein Ferrari sein. Und dieser Ferrari stoßt an einem starken Mauer und der Fahrer sitzt drinnen und macht eine 8-Stunden-Schicht Vollgas. Was wird sein? Ich nehme an, 8 Stunden lang wird das nicht gehen, weil die Reifen sind schnell abgebrannt und dann ist er nur auf den Felsen. Und dann irgendwann sind die Felsen weg und dann sitzt er. Aber ich glaube, ein Ferrari könnte das schon eine Weile mit Vollgas könnte schon fahren. Motor hat die Überwindungskraft, das zu tun. Kommt er irgendwo hin? Nein. Und manchmal ist unser Problem, dass wir unsere christliche Energie und Kraft benutzen, um Dinge zu erreichen, die wir schon besitzen. Wenn du dich voll einsetzt, versöhnt mit Gott zu werden, ist es Zeitverschwendung, als ob du einen Sportwagen an der Mauer stehst und Vollgas gibst. Wenn du versuchst, ein Kind Gott zu werden, ist das Zeitverschwendung. Wenn du versuchst, Vergebung zu erlangen, ist das Zeitverschwendung. Warum? Wir besitzen es schon. Und daher ist es unheimlich wichtig, dass wir begreifen, was wir schon jetzt haben und keine Zeit verschwenden, diese Dinge anzueignen oder zu bekommen oder zu verdienen. Hier ist der Ferrari in Hebräer 12. Er gibt auch Vollgas, kommt schon weiter, aber er schleppt was mit. Und Gott sagt, brauchst es nicht mitschleppen, ich habe dich davon befreit. Du kannst es ablegen. Satan sagt, nein, das ist nicht möglich. Das ist eine Sucht. Aber das ist eine Lüge. Es gibt nichts, das der Nähe Christi nicht heilen kann. Amen. Jetzt haben wir den Last abgelegt. Jetzt machen wir einen Fehler. Jetzt fährt er 80 km/h im ersten Gang. Du kannst nicht Radio dabei hören. Und der Motor wird schnell kaputt. Und das ist der Mensch, der versucht, Gottes Weg zu gehen, ohne Gottes Hilfe. Das war ich mit dem Krampen und Schaufel. Ohne Bagger. Das gleiche Auto, gleiche Geschwindigkeit, schaltest du zurück ein paar Gänge, ruhig, und es fließt dahin. Ist es mehr Arbeit? Es wird mehr gemacht. Wenn du den ganzen Tag fährst, bist du auch vorher den ganzen Tag gefahren. Aber du kommst viel weiter. Und wir müssen Gott und jeder Einzelne muss sich selber die Frage stellen, Herr, wie schalte ich meinen Gang mit dir? Wenn ich müde bin, vielleicht bin ich müde, weil ich im ersten Gang bin und nicht, weil ich alles getan habe, was er verlangt hat. Ja. Da fährt man, wie Gott es geplant hat. Es werden trotzdem Schwierigkeiten geben. Es wird trotzdem ein Patschen geben. Es wird trotzdem ab und zu einen Motorschaden geben, was zu reparieren ist. Das ist klar. Das gehört zum Leben. Das gehört zum Autofahren. Aber die Autos sind gebaut mit Gänge, damit sie benutzt. Und Gott hat uns einen großen Gang gegeben, Jesus Christus. Und das Leben für Jesus ohne Jesus ist sehr anstrengend. Und das Leben für Jesus mit Jesus ist voll mit Freude. Wir kennen das. Aber wir kennen auch, wie es heißt, für ihn zu leben ohne ihn. Kapitel 2, Vers 13 und 15. Vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet. Das ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was wir schon gelesen haben. Schuld ist vergeben. Die Anklagen sind gelöscht. Die Anklageschrift ist vernichtet. Und hier offenbart er uns, welche Macht von Satan schon vernichtet ist. Kein Wort von Lügen, kein Wort von Betrug, kein Wort von Versuchungen. Aber diese Waffen hat er noch. Aber die wichtigsten Waffen, die er früher hatte, die Waffen, mit denen er einen Mensch verdammen könnte, die sind weg. Durch Christus, für die Leute, die in Christus sind. Kapitel 2, Vers 17 steht einfach, Christus ist die Wirklichkeit. Christus ist die Wirklichkeit. Wenn diese Welt weg ist, wird vieles, was wir jetzt als Wirklichkeit sehen, weg sein. Aber das, was bleibt, ist Christus in uns. Und daher letzten Worte von Kapitel 3, Vers 11. Es kommt in allem nur auf Christus an. Wie war das? Es kommt in allem nur auf Christus an. Er muss in der Mitte sein. Es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt, regiert, arbeitet. Es kommt auf Christus an. Wir haben eine Woche über Jesus gesprochen. Und jetzt habe ich Larry gebeten, dass wir diese Woche schließen mit 4 Lobliedern. Und ich glaube, es wäre passend, wenn wir aufstehen und von vollem Herzen singen.
Entschuldigung. 68.